ARD.
Die Band Blitz ist eine der wenigen Metalgruppen aus der DDR mit einer Frontfrau, Kerstin Radke. Kerstin und die anderen Bandmitglieder spielen schon seit Anfang der 80er Jahre zusammen. Sie starten als Prinz, machen NDW-Pop und sind ziemlich erfolgreich. Mitte der 80er ändern sie dann ihren Namen und ihren Sound. Und noch zu DDR-Zeiten will das westdeutsche Label Gamma Records mit Blitz zusammenarbeiten.
Das war total cool. Also dann träumt man schon und dann denkt man, wow, vielleicht spielt man ja dann auch mal dort. Aber zu diesem Plattenvertrag ist es dann schlussendlich nicht gekommen, weil die Zeit hat uns überrollt.
Die Wende ändert alles. Nicht nur für die Menschen in der ehemaligen DDR, sondern auch für die Metal-Szene im Osten. Die Band Blitz nutzt die neuen Chancen und geht mit der Westband Holy Moses auf Tour. Davon habe ich euch in der letzten Folge erzählt.
Und es war immer ausverkauft, es war immer voll. Und ich glaube, das war zu der Zeit auch für Holy Moses, glaube ich, schon auch was Besonderes.
Für Blitz ist diese Tour ein Türöffner, ein neuer Kontakt in die Westszene. Ihr Gitarrist Tommy sorgt dafür.
Natürlich, rein zufällig hatte Tommy ein Tape von uns mit, was er dann Frank Bornemann vorgespielt hat, der dann ganz begeistert war auf einmal. Und so kam der Kontakt nach Hannover.
Die Stadt ist nicht nur die Heimat des Produzenten Frank Bornemann, mit dem Blitz ins Studio gehen, sondern auch der Sitz des Labels Steam Hammer Records. Die bringen die erste eigene EP der Band heraus, ein Mini-Album.
Der Vertrag ging über 3 Scheiben, über 3 Platten. Eine haben wir gemacht, es war eine EP, 6 Songs.
Die erste eigene Platte und die Aussicht auf 2 weitere. Aber auch daraus wird nichts. Diesmal kommt aber kein Jahrhundertereignis dazwischen.
Und ich glaube, es war 91, wo dann ein Treffen war mit der Plattenfirma und die dann gemeint haben, das funktioniert hier nicht zurzeit. Also die Konzerte sind nicht so, wie wir dachten, oder die CD-Verkäufe. Und daraufhin haben die den Plattenvertrag gekündigt.
Die Platten von Blitz verkaufen sich einfach nicht gut genug. Und der freie Musikmarkt unterliegt nun mal anderen Regeln. Ganz anders als zu DDR-Zeiten.
Das war dann schon eine harte Zeit. Das war verrückt und aufregend, aber eben eine freie Zeit, aber auch nach unten frei. Also das heißt, da gab es keine Hängematte mehr von der FDJ oder irgendwas, wo man sagt, okay, ich spiele halt in dem Kulturhaus, die FDJ zahlt die Gage.
Einfach aufgeben wollen Kerstin Radke und die anderen zwar nicht, aber es soll einfach nicht sein.
Wir haben da nochmal einen Anlauf genommen, nochmal einen Gitarristen dazu genommen und wollten nochmal durchstarten, so für uns, haben nochmal Songs geschrieben, Demos aufgenommen. Aber da war erstmal dieses Interesse, auch musikalisch, Metal lief dann so ein bisschen aus.
1994 ist Schluss. Blitz lösen sich auf und das bereits aufgenommene Debütalbum bleibt unveröffentlicht. Die Hängematte, von der Kerstin erzählt, ist weg. Existenzsorgen plagen die Musikerinnen und Musiker der Wende DDR. Ihr Beruf gilt nicht mehr als Beruf. Damit hatten die meisten auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Anfang der 90er spielen viele Ost-Metal-Bands keine große Rolle mehr, aus mehreren Gründen. Für viele wird der Beruf zum Hobby oder sie hören gleich ganz auf. Es ist, als hätte jemand den Stecker gezogen, noch bevor die Show richtig losgeht, vor dem großen Wurf. Trotzdem ist Metal im Osten nicht tot, weil es Leute gibt, die im Underground aktiv sind und die neue Einflüsse in die Szene bringen.
Und er fragte, ob ich nicht die Möglichkeit hätte, 3 Konzerte zu veranstalten, weil sie auf Europa-Tournee gehen würden, Ende 1990.
Wie alte Bands am Wendeblues zerbrechen, wie junge Bands ihn meistern und wie ein Metalhead aus Schönefeld eine norwegische Band nach Ostdeutschland bringt und ein heute legendäres Konzert veranstaltet, darum geht es in dieser Folge. Ich bin Jan Kubong und das ist die 2. Staffel von Iron East, Heavy Metal im Osten. Folge 2, Do It Yourself. Nach den DDR-Jahren mit stabilen Gagen und vollen Häusern steckte Ostmetal in der Krise. So nahm das auch René Jauernig wahr, der heute bei der Berliner Band Depressive Age spielt.
Klar, ich meine so Bands wie, was weiß ich, Beast oder die dann halt in ganz anderen Sphären geschwebt haben, denen ist natürlich der Markt weggebrochen. Klar, ja.
Beast selber hatte ja noch große Pläne im DDR-Universum, aber das gab es ja leider nicht mehr.
Das ist Frank Laverenz. Wie Blitz satteln auch er und seine Bandkollegen Mitte der 80er Jahre um. Vom Blues auf Heavy Metal. Der Stilwechsel kommt zum richtigen Zeitpunkt. Hardrock und Metal sind angesagt und unter dem Namen Beast geht es für die Jüterbocker steil bergauf. Ihr Song Manne gegen Gewalt ist 12 Wochen auf Platz 1 der DDR-Rundfunk-Hitliste. Ein Rekord, der Band zu Kultstatus verhilft. Das Staatslabel Amiga wird auf die Band aufmerksam und will eine ganze LP produzieren. Damit wären Beast nach Formel 1 die zweite Heavy-Metal-Band mit eigener Langspielplatte gewesen. Doch das Ende der DDR und damit auch der Planwirtschaft in der Musikindustrie verhindern die Produktion.
Ziemlich zeitnah stellten wir dann fest, dass sich ja in der DDR die Musikszene, im freien Fall befand. Das galt eigentlich für alle Bands.
Beast werfen zwar nicht gleich das Handtuch, aber die Albumabsage, der wirtschaftliche Umbruch und das schwindende Medieninteresse ziehen ihnen den Boden unter den Füßen weg. Die Zukunft ist ungewiss und die Unsicherheit groß.
Ich bin dann wohl als Erster ausgestiegen, wollte das Projekt eigentlich nur pausieren lassen. Ich hatte da auch ein Angebot von einer gut laufenden Coverband.
Frank nimmt das Angebot an. Aus der geplanten Pause wird ein Ausstieg, Beast versuchen danach weiterzumachen, aber ohne nennenswerten Erfolg. So geht es vielen bekannten DDR-Metal-Bands, die sich entweder gleich auflösen oder nie an alte Erfolge anknüpfen können. Dr. Rock aus Rostock, Pharao und Metall aus Berlin, MCB aus Dresden. Die Liste ist lang. Dass das Interesse an den Ost-Metal-Bands nachlässt, hat natürlich mit dem Systemwechsel zu tun. Während Bands in der DDR eine Einstufung brauchen, um als Berufsmusiker spielen zu können, spielt das nach der Wende keine Rolle mehr. Ab jetzt regelt der Markt und auf dem muss man sich behaupten. Trommeln gehört damit noch mehr zum Handwerk als vor dem Mauerfall. Wer als Band überleben will, braucht Aufmerksamkeit. Und da haben die Westbands klar einen Vorteil. Sie mussten sich schon immer auf dem freien Markt behaupten. Musikerin oder Musiker ist man eben nie per Berufsausweis, sondern wenn man erfolgreich vor Publikum spielt und genügend Platten verkauft. Gleichzeitig schwappen neue Sounds nach Europa. Allen voran Grunge. Mit Nirvanas Nevermind erscheint 1991 ein Meilenstein des Genres. Ein Jahr später veröffentlichen Rage Against the Machine ihr Debütalbum und legen damit den Grundstein für den aufkommenden Crossover-Hype. So verschob sich nach und nach das Interesse der Musikfans und der Plattenfirmen. Bis auf ein paar Ausnahmen stand harte Gitarrenmusik in den 90ern unter dem Zeichen von Grunge, Crossover und Alternative US-amerikanischer Prägung. Traditioneller Heavy Metal und Thrash Metal waren nicht mehr der heiße Scheiß. Nur im Osten Deutschlands stellt sich die Depression noch nicht ein. Ganz im Gegenteil. Das merkt auch Sabina Klaassen von Holy Moses, die ihr schon in der letzten Folge gehört habt.
Das war für uns unglaublich, weil wir einfach so viel erlebt haben. Und auch viele der Fans dann, die wir aus den Briefen, Postkarten kannten, persönlich kennengelernt haben. Und das hat einen tierischen Aufschwung gegeben. Und ich glaube, das hat uns am Anfang auch gar nicht merken lassen, dass auf einmal der Thrash Metal hatte ja hier im Westen auf einmal, da kam ja diese ganze Grunge-Szene und sowas auf. Wir hatten da eigentlich nochmal so einen richtigen Aufschwung für uns, einfach dadurch, dass wir ein halbes Deutschland dazu bekommen haben als Holy Moses.
Und diese neue Fanbase im Osten will Thrash Metal.
Und das sagt ja auch Mille von Creator oder so, dass es damals Zeiten gab, da hat Creator vor 2000 Mann gespielt. Das war für die das Highlight des Jahres.
Das ist Tim Hofmann. Er war in den 90ern in der Szene aktiv und spielte unter anderem bei Goethes Erben mit. Heute ist er Kulturressortchef bei der Freien Presse und Podcaster. Er sagt, Creator haben zu der Zeit im Westen nur in kleinen Hallen gespielt.
Also die hatten eine harte Zeit und die Ostfans haben da, glaube ich, einiges abgepuffert, weil die eben nicht so 1:1 dem Crunch nachgerannt sind, sondern wir haben damals auch erstmal alle unsere Platten nachgekauft. Du hattest den Wunschzettel, wo die Mauer gefallen ist, da habe ich aufgeschrieben, was brauche ich alles für Platten, und da standen dann halt 100 Platten drauf und die wollte man alle haben, ne? Und das war als Student halt erstmal illusorisch, das hat Jahre gedauert, bis ich die zusammen hatte.
Tim glaubt, das ging vielen Leuten so. Es gab Nachholbedarf bei den Ostfans, den die westdeutschen Bands für sich nutzen konnten. Auch dadurch war weniger Platz für die Metal-Bands des Ostens.
Ich glaube, aus der Westsicht, die waren realistischer, haben das hier nochmal genossen, hatten vielleicht auch die Hoffnung, dass das dann auch jetzt weiter so geht. Aber es ging nicht so weiter. Und da hat uns die Geschichte eingeholt. Und ich denke auch so ein bisschen Flaute dann, dieser Metal-Hype.
Für Kerstin Radke von Blitz und viele andere Metal-Musikerinnen und Musiker ist die Karriere also vorbei. Erstmal zumindest. Der Drummer und Musikjournalist René Jauernick spielt damals bei der Band Thrash Attack aus Sachsen-Anhalt. Auch sie erwischt der Nachwende-Blues.
Ab 90, bei uns war es eher eine Abbruchstimmung, weil unser Sänger, der ist kurz vor der Wende über Ungarn abgehauen. Und ohne den Typ, der konnte auch unheimlich gut Klampe spielen, war erstmal Feierabend.
Aufhören will René aber nicht, auch weil er viel zu viel Spaß hat.
Und irgendwann mit dem Frank, dem Gitarristen, hatte ich dann wieder Kontakt und wir haben gesagt, los, wir machen mal wieder Musik. Er hat dann noch zwei Kumpels an der Hand, haben uns dann Influence genannt und haben uns einen Proberaum gesucht und haben einfach drauf los getrashed.
René denkt dabei gar nicht an eine Karriere im Musikgeschäft. Er will einfach die Musik spielen, die er liebt. Deshalb gründet er gleich noch eine Band, Apsis.
Sicherlich die Riffs, die man hört und die Texte, das ist jetzt alles nichts, was nicht schon mal da war. Wir hatten da unheimlich Spaß dran. Wir haben so ein bisschen härteren Trash gespielt, so ein bisschen mit Death-Einflüssen.
René und seine Freunde wissen, dass sie das Rad nicht neu erfinden. Den großen Plattenvertrag haben sie aber eh nicht vor Augen. Das Ganze ist ein Hobby. Abgesehen davon interessieren sie sich kaum für aktuelle Trends und softere Sounds. Die werden damals vor allem im Metalhammer besprochen.
Das wurde ja immer mehr Mainstream. Also da hattest du dann von den interessanten Bands nur noch Metallica, Maiden, Judas Priest und dann eher so, ich sag mal, kommerziellen Kram, so wie Bonfire und Axis und Poison, wie die ganzen Bands da hießen, die mich und auch fast alle meine Kumpels eigentlich nicht interessiert haben, weil wir dann eher in die härtere Schiene abgedriftet sind.
Für René war das Rockhard-Magazin die bessere Adresse.
Weil da hattest du dann auch kleine Underground-Trash-Bands, die für uns Helden waren, so wie Vendetta und Drifter und was weiß ich. Und dann die ganzen, die dann größer wurden, wie Creator und Tanker. Das waren halt zur Wendezeit so unsere Helden.
René und seine Band Influence sind inspiriert und wollen so schnell wie möglich auf die Bühne. Aber wir reden hier von einer jungen Band, die ganz am Anfang steht und keinen Zugang zu professionellen Strukturen hat. Auch nicht zu Managements oder Plattenfirmen, für die der Osten zur Wendezeit eh nicht so interessant ist. Also tut der Underground das, was er am besten kann. Er schafft sich seine eigenen Strukturen.
Wir haben einfach losgelegt und haben in unserer Gegend Sangerhausen gab es dann Bands wie Confused Addiction, die eher so aus dem Hardcore kamen, oder meine andere Band Apsis, die eher so diesen melodischen Trash hatte. Und wir haben dann halt immer zusammen Konzerte organisiert.
Es ist eine Zeit, in der viele Bands unterwegs sind, die sich gegenseitig unterstützen, denen es vor allem ums Live-Spielen geht, um die Kultur, um den Austausch.
Wenn du in Berlin gespielt hast, hattest du dann irgendwie noch eine dritte Vorband, die waren dann aus Thüringen oder aus Sachsen oder was weiß ich. Und so hat sich das Netzwerk aufgebaut. Dann hattest halt unheimlich viele Clubs dann nach der Wende und konntest unheimlich viel spielen. Wir sind echt rumgekommen. Klar, das lief alles auf Demo-Niveau, aber es hat Spaß gemacht. Ja. Man war noch jung, man hatte irgendwie keine Pflichten großartig zu erfüllen. Das war schon spannend und aufregend. Das hat halt Spaß gemacht.
An Geld verdienen ist dabei kaum zu denken. Aber darum geht es ja nicht.
Das war automatisch Underground. Wir hatten jetzt auch nicht unbedingt das Ziel, größer zu werden. Mit dieser Apsis Band hatten wir sogar mal ein Vertragsangebot von Nuclear Blast Anfang der 90er. Und wir haben es aber selber abgelehnt, weil wir uns das selbst gar nicht zugetraut haben, im Studio ein vernünftiges Album einzuspielen.
Trotz der Abgrenzung zum Mainstream wollen die Bands in ihrer Szene wahrgenommen werden. Etablierte Magazine wie der Metal Hammer und das Rock Hard oder das gute alte Radio eignen sich dafür aber nur teilweise und man muss Glück haben. Ein besserer Kanal sind die Fanzines und die jungen Metal-Fans, die sie herausbringen. Dort hatten auch kleinere Bands einen Platz.
Und da hast du natürlich halt von Bands, die jetzt im Metal Hammer oder im Rock Hard zu einer neuen Platte mit einer halben Seite oder mit einer vierten Seite abgespeist wurden, da hattest du dann halt in Fanzines, die haben halt, was der Name auch schon sagt, von Fans wurden die Dinger halt gemacht und die haben dann halt auch Underground-Bands auch mal 4, 5 bis 10 Seiten gefeatured. Das war halt der Unterschied.
Fanzines wurden meist in kleinen Auflagen mit einfachsten Mitteln produziert. Die Fotos waren schwarz-weiß und in schlechter Qualität, alles wurde von Hand kopiert. Aber sie boten Platz für den Nachwuchs, auch für den ostdeutschen Underground.
Ein Fanzine, das war schon fast ein Buch immer, das hieß Underground Empire. Ich glaube, das kam auch bloß einmal im Jahr oder zweimal im Jahr vom Stefan Glas, der damals beim Metal Hammer geschrieben hat und mittlerweile schon ganz lange beim Rock Hard arbeitet. Da war ich mit meiner Band Apsis jedes Mal war das Demo mit drin und das wurde ziemlich wohlwollend besprochen. Das fand ich auch immer klasse von der Aufmachung her. Die Reviews, man hat gemerkt, die haben sich beschäftigt mit dem Zeug, was sie da gekriegt haben. Und da habe ich auch viele Bands kennengelernt, die vorher kein Schwein kannte. Also das war wirklich ein absolut empfehlenswertes Teil. Ich glaube, weiß ich nicht, 10 Ausgaben oder was es da gab.
René erinnert sich aber auch an ein anderes Fanzine, das Cadaver Corpse and Bowels.
Das Cadaver Corpse and Bowels, wo auch meine Band Influence drin war, habe ich auch bloß durch Zufall irgendwie entdeckt, weil der Abo war der Chef, der hat unseren Sänger damals irgendwie kontaktiert, weil er uns, glaube ich, mal live gesehen hat und dann wollte er ein kleines Feature haben.
Abo oder Abominog heißt eigentlich André Alsleben.
Heute für euch live und direkt mit dem Mic in der Hand, der Abominog.
Er wächst in einer Mehrfamilienhaushälfte in Schönefeld auf, einem Stadtteil von Leipzig.
Und ich hatte erst in der ersten Etage mein Zimmer gegenüber im Schlafzimmer meiner Eltern. Und mit der Zeit hat mir das natürlich überhaupt nicht mehr gefallen, weil wenn wir abends nach Hause kamen, nachts, dann kamen die immer raus und guckten, na, André, wie geht's denn? Und ich, völlig besoffen da, die Treppe hochgewankt.
Weil das auf Dauer kein Zustand ist, zieht er in die Mansarde. Er schafft sich im Dachgeschoss sein eigenes kleines Reich. In einem der beiden Räume schläft er und bewahrt seine Platten und Kassetten auf.
Und in der anderen Seite, da hatte ich eine Schreibmaschine und habe dann meine Zeilen dort geschrieben, auf die Schreibmaschine.
Hier entsteht Abos Fanzine, Cadaver Corpse and Bowels. Und er schreibt Briefe, mehrere in der Woche, um mit den Bands in Kontakt zu treten, über die er schreibt.
Das Gute war, meine Mutti arbeitete bei der Post und jetzt kam ich günstig am Briefmarken ran. Ich hatte einen Trick, ich habe einen Prittstift genommen, habe die Briefmarken mit Prittstift eingeschmiert. Und wo ich da hingeschrieben habe, da habe ich ihm gesagt, schickt mir bitte meine Briefmarken zurück. Das war damals gang und gäbe. Und als die Briefmarken dann zurückkamen, konnte ich die mit Spucke abreiben und dann waren die wieder wie neu, weil diese Schicht weg war.
Einer dieser Briefwechsel, den Abo Alsleben damals führte, ist der Anfang einer ziemlich verrückten Geschichte. Alles beginnt auf dem Thrashing East Festival. Von dem haben wir euch in der letzten Folge schon erzählt. Abo ist damals auch als Fan dabei. Und geflasht.
Ja, also ich hatte das Gefühl, dass sich dort alle Zonenmetaller auf einmal dort getroffen haben in dieser großen Halle. Man kannte wirklich ganz viele Leute. Der Sound war ungekannt. Ich kannte so einen Sound nicht, gerade für Metal-Bands. Wenn ich bei den kleinen Metal-Konzerten war, in Großgrobeta zum Beispiel, da war ein multiger Sound, das klang alles ultimativ Death-Metal-mäßig oder Trash-Metal-mäßig, ja. dumpf. Und dort in Berlin, da war das eine riesen Lichtshow und die Leute, die waren alle übelst begeistert. Das fand ich schon ein bisschen komisch.
Nicht nur, weil es so ungewohnt ist, sondern weil er zum ersten Mal ein anderes Gesicht der Szene sieht.
Es war ein großes kommerzielles Ausschlachten des Metals. Es gab überall Merchandising-Stände mit T-Shirts und die Platten gab es relativ günstig, für Ostmark zum Beispiel noch. Ich glaube, da kostete eine Platte von Tankard oder Corona oder Creator 20 Ostmark. Und alle rannten rum mit diesen Platten unterm Arm. Es war wie bei der Leipziger Messe, wenn sich die Besucher in Leipzig mit Prospekten eingedeckt haben.
Während Abo durch die Halle schlendert, wird er auf einen Stand aufmerksam.
Aber das Gute war, bei dem Festival war auch der Quarton, nee, der Metallion eingeladen. Und der Metallion war ein Herausgeber des Underground-Fanzines Slayer Mag. Und der hatte dort Flyer ausgelegt.
Abo nimmt einen Flyer mit und setzt sich ein paar Tage später an die Schreibmaschine. Auf dem Flyer steht Metallions Adresse in Norwegen. Abo tippt ihm also kurzerhand ein paar Zeilen und packt noch 10 Ostmark in den Briefumschlag.
Und er hat mir dann dieses Exemplar, die Nummer 7, vom Slayer Mag geschickt. Und da drin ist ein Review von Mayhem.
Mayhem, die Pioniere des norwegischen Black Metal. Sie existieren seit 1984 und beeinflussten das Genre in den 90ern maßgeblich. Aber als Abo Mayhem entdeckt, gab es Black Metal als eigenen Stil noch gar nicht. Da lief noch alles unter Thrash und Death Metal.
Das war richtiges Gepoltere. Also Death Metal, Gepoltere aus dem Proberaum. Aber man merkte schon, dass die sehr brutal waren und es ging dich härter.
Und nicht nur ihr Sound ist hart. Auch optisch unterscheiden sich Mayhem von anderen Bands, nicht zuletzt wegen der leichenhaften Gesichtsbemalung, die heute typisch ist für Black Metal. Abo liest damals zum ersten Mal von der Band. Eine Neuentdeckung für sein eigenes Fanzine.
Ich war gerade dabei und hatte mein Cadaver Corpse und Bowels Fanzine am Start, wo ich die erste Ausgabe vorbereitet habe und habe jetzt alle möglichen Bands angeschrieben. Da gab es jemanden, der hieß Øystein Arset und dem habe ich einen Brief geschrieben.
Diesen Brief hat Abo heute noch.
Sei gegrüßt, mein Name ist Abuminok. Ich gebe ein Fanzine namens Cadaver Corpse and Bowels heraus. Es sind nur die härtesten Bands der Metal-Szene drin. Ich las im Slayer Mag, dass Mayhem die brutalste Band Norwegens wären und wollte dich fragen, ob du diesen Brief und das beigefügte leere Tape Mayhem weiterleiten könntest. Ich würde ihre Musik gern in meinem Zine besprechen und vielleicht ein Interview machen. Ich schicke Ihnen dann ein Exemplar meines Zines mit der Rezension zu. Versprochen. Ich würde mich sehr freuen, von Mayhem zu hören. Bitte schickt auch meine Briefmarken mit dem Tape zurück. Vielen Dank und alles Gute. Abominok.
Und tatsächlich antwortet jemand. Ein gewisser Euronymous aus Langhus bei Oslo. Euronymous ist das Pseudonym von Øystein Arset. Abo war damals noch nicht klar, wer sich hinter dem Spitznamen verbirgt.
Hi Mann, hier ist Euronymous, der Gitarrist von Mayhem. Eine Sache ist, dass ich sehr interessiert bin an allem, was mit Osteuropa zu tun hat. Eine Menge Sachen sind da in letzter Zeit passiert. Es wäre cool zu wissen, was ein ostdeutscher Typ über all das denkt. Wie ist das jetzt in der DDR? Glaubst du, dass die DDR sich mit der BRD vereinigt? Das wäre eine verrückte Situation, weil die Regierenden in Bonn fast Nazis sind und ich weiß, dass es noch eine Menge Sozialisten in der DDR gibt.
Weil Euronymous so viele Fragen hat, entwickelt sich ein reger Briefwechsel.
Er hat sich total interessiert für Flaggen. Er wollte gerne so Symbole haben. Da habe ich ihm eine DDR-Fahne geschickt, schön aus Samt, mit Kordeln dran, die war ganz nobel. Und es gibt auch Fotos, wo er da in seinem Büro sitzt mit dieser DDR-Fahne im Hintergrund.
Das Interesse für DDR-Devotionalien hat einen Grund, sagt Jens Molle, Moderator von Tendenz Hard bis Heavy. Denn Euronymous war ein
beinharter Kommunist, also so richtig mit organisiert und Hammerzirkel Ehrenkranz am Revers und so. Also deswegen fand ihn ja auch Abo gut. Deswegen, ich glaube, über diese politische Schiene kam der Erstkontakt von Abo zu Mayhem überhaupt.
Abo findet das alles aber eher seltsam.
Wir waren froh, dass das mit der DDR jetzt zu Ende ging. Ja, und er war dann derjenige, der gesagt hat, es ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, die Idee des Sozialismus und Kommunismus. Er fand Mao Zedong gut, Stalin fand er gut, Ceausescu hat er gut gefunden. Und das fand ich schon ein bisschen komisch.
Und es soll noch komischer werden. Aber das ahnt Abu noch nicht. Euronymous bittet ihn um einen Gefallen.
Und er fragte, ob ich nicht die Möglichkeit hätte, 3 Konzerte zu veranstalten, weil sie auf Europa-Tournee gehen würden, Ende 1990. Es standen schon Konzerte in Türkei fest, in Holland, in Westdeutschland und in Belgien. Und ich hatte damals schon gute Connections in der DDR-Szene, zum Beispiel über Jens Moller.
Abo ist vom Sound der Band begeistert. Er ist schon immer Fan der härteren Spielarten. Warum also nicht 3 Konzerte für die härteste Band, die er bis dato kennt, organisieren? Über seine Kontakte versucht er Vorbands für die 3 Shows zu finden. Eine davon ist Manos. Andrew, Sänger und Gitarrist der Band, kennt Abo schon über sein Fanzine.
Er hat von uns mal auch mal ein Tape zugeschickt bekommen und er hatte ja dieses Fanzine Kartoffel Corps in Bowls. Und da hat er ja auch schon über uns geschrieben gehabt und irgendwie kam der Kontakt dann so zustande, dass er uns damit zu dem, ja, zu den beiden Gigs mit dazugenommen hat.
Und Manos freuen sich. Hinter Mayhem steht aber auch bei ihnen noch ein Fragezeichen.
Weil wir waren ja froh, dass wir wieder ein paar Gigs hatten, aber wir kannten jetzt auch nicht Mayhem oder so, ja, das war für uns auch was, ja, kannten wir auch nicht, waren ja auch nicht so bekannt zu dem Zeitpunkt.
Bei der Band aus Sachsen-Anhalt steht damals wie heute der Spaß im Vordergrund. Ganz anders als bei Mayhem, die es todernst meinen mit der Musik, ihrer Live-Show und ihrem Hass auf den Death-Metal-Mainstream. Manos und Mayhem sind also nicht gerade ein perfektes Match, aber es gibt damals einfach keine Bands im Osten, die einen Mayhem-verwandten Sound spielen.
Und dann kristallisierte sich das heraus, dass 3 Konzerte stattfinden könnten im November 1990 in Annaberg Buchholz, Zeitz und natürlich im Eiskeller zu Leipzig, der damals noch nicht Coney Island hieß. Das war damals noch ein ganz normaler Jugendclub.
Abo hat sein Elternhaus mittlerweile verlassen und zieht nach Konnewitz, einem Bezirk in Leipzig.
Und da ging natürlich die Post ab. Da ging das mit diesen Besetzungen los. Das war ja so, dass Konnewitz leergezogen war. Die alten Häuser waren leergezogen und sollten abgerissen werden. Und da kam die Wende dazwischen. Und dann sind die ganzen Leute, die Alternativen, Punks, Hippies, Müslis, Ökos, sind alle in diese Häuser gezogen. Und damit kam diese ganze Besetzungswelle in Gang.
Ganze Häuser und Straßenzüge stehen leer. Teilweise waren die Wohnungen noch möbliert. Die Bewohner waren in den Westen abgehauen und hatten alles stehen und liegen lassen.
Das war voll eingerichtet. Und da konnte man reingehen und sagen, hier, das ist jetzt meine und wir instand besetzen jetzt diese Wohnung und dieses Haus.
Konnewitz ist ein Paradies für alle, die alternative Musik lieben. Und für Punks, die günstigen Wohnraum suchen oder ihn sich einfach nehmen. Diese Vergangenheit prägt den Bezirk bis heute. Einige Monate später ist es dann soweit. Mayhem reise mit dem Zug per Interrail-Ticket. Und Abo möchte seine Gäste am Leipziger Bahnhof empfangen. Es ist mittlerweile November und Leipzig zeigt sich von seiner besten Seite.
Es war bitterkalt auf diesem zügigen, riesengroßen Bahnhof, wo da dieser übelst lange Zug reinfuhr. Erst tat sich gar nichts und dann flog eine Tasche raus, dann noch eine Tasche und dann torkelten die raus. Die hatten schon ganz schön getankt. Naja, das waren Metaller durch und durch, alle in Lederklamotten. Ich kann mich erinnern, Euronymous hatte schwarz gefärbte lange Haare, Dad war blond, der Schlagzeuger Hellhammer hatte so lockige lange Haare, dunkle und der Basser, Necrobutcher, der brachte seinen eigenen Bassverstärker mit für den unverwechselbaren Sound, wie mir Euronymous schon geschrieben hatte.
Abo und Mayhem schütteln sich die Hände. Viele Worte werden aber nicht gewechselt, denn sie haben es eilig.
Es blieb auch nicht viel Zeit, weil wir mussten weiter. Dann haben wir uns einen Zug gesetzt nach Karl-Marx-Stadt, von wo es aus weiterging nach Annaberg-Buchholz, weil das Konzert fand am selben Abend noch statt.
Zu diesem Zeitpunkt hieß Karl-Marx-Stadt wieder Chemnitz. Ein Volksentscheid einigte sich auf die Namensänderung, die am 1. Juni 1990 vollzogen wurde. Abo und die Band legen dort einen Zwischenstopp ein, denn Mayhem haben ziemlich spezielle Anforderungen fürs Bühnenbild.
Und dann bin ich da in Karl-Marx-Stadt am Bahnhof in diese Schlachterei gegangen, in den Fleischerladen. Und kann mich erinnern, dass da alles voller Leute war. Die standen alle an, war ja normal. Und es war ein Freitag, glaube ich. Und hab gesagt, ich bräuchte Schweinsköpfe.
Die Leute im Laden schauen Abo schief an. Was will dieser Typ denn mit Schweinsköpfen?
Ich sage, ja, ich brauche das hier für Künstler. Und da sagte die Verkäuferin, ich habe aber nur halbe Schweinsköpfe. Sage ich, dann nehme ich 4 halbe Schweinsköpfe. Sagt sie, ich habe aber nur 3 linke und 1 rechte. Sage ich, mir egal, ich brauche die.
Danach kauft Abo Nadel und Zwirn und trifft die Jungs von Mayhem an einer Bushaltestelle wieder mit den 4 halben Schweinsköpfen.
Und dann habe ich die dann auf der anschließenden Busfahrt nach Annaberg-Buchholz die zusammengenäht mit dem Sternzwirn. Und die hatten wir dann wirklich 4 Tage noch dabei. Die hatte ich in großen Aldi-Tüten mit dabei. Die haben gestunken am Ende. Es war schon ein bisschen befremdlich. Und Mayhem hat sich natürlich übelst gefreut.
In Annaberg-Buchholz findet das erste der insgesamt 3 Konzerte statt. Ab dem zweiten sind auch Manners als Vorband dabei.
Einmal in Zeitz und einmal, ja, und dann in Leipzig. Völlige Gegensätze waren die Bands. Also wir waren ja mehr so ein bisschen spaßiger Metal, so, ja, und Mayhem dann so total ernst. Aber ich fand, es war trotzdem alles gut. Jeder hatte Respekt vor dem anderen und ja, wir haben uns auch gut verstanden.
Auf der Minitour treffen der norwegische und der ostdeutsche Underground aufeinander und teilen sich nicht nur die Bühne.
Nach dem Gig in Zeitz haben also die komplette Band Mayhem, die haben bei unseren Schlagzeuger übernachtet in Bad Dürnberg beim Schnorchler, weil die wussten nicht, wo sie pennen sollten und dann haben sie einfach und dann hatten wir das so an dem Abend kurz geklärt und dann haben die dort auch mitgeschlafen und das ist ja doch erzählt. War ein ganz normal Frühstück, früh gab es Frühstück und dann sind sie wieder mit nach Leipzig dann gefahren.
Leipzig, die letzte Station dieser Minitour und ein Konzert, das Metal-Geschichte schreibt.
Die Show, das war schon so krass, also das gab's ja, also habe ich auch bis dahin noch nie gesehen.
Mehr dazu in der nächsten Folge von Iron East, Heavy Metal im Osten.
Ich musste vorher noch, es war ja Montag, musste ich mit Euronymous noch ein Messer kaufen, weil er wollte unbedingt ein Messer haben.
Ich bin Jan Kubon, Autor und Host dieses Podcasts. Neue Folgen von Iron East erscheinen am nächsten Freitag, exklusiv in der ARD Audiothek. Abonniert diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Außerdem findet ihr in diesem Feed auch alle Folgen der ersten Staffel. Iron East ist ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Co-Autoren Klaus Schwartau und Max Stern. Originalmusik, Sounddesign und technische Produktion Mario Swigulski. Producer Max Stern. Covergestaltung Martin Pfeiffer. Distribution Hanna Lohoff. Technische Distribution Christine Franke. Produktionsleitung Steffen Thier. Redaktion und Projektleitung Andreas Zagelow. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Songs wie Let It Be, Nothing Else Matters, Summertime oder What a Wonderful World gibt es in unzähligen Versionen. Jazz, Hip-Hop, Akustik, Elektro, Metal oder sogar Klassik. Im Musikpodcast Interpretationssache geht Host Roland Kunz jede Woche auf die Suche nach den schönsten, überraschendsten Coverversionen solcher Übersongs. Dabei schaut er, wie jede einzelne Version etwas ganz Eigenes aus dem Original macht. Und er erzählt die Geschichten dahinter. Wie Leonard Cohen's Hallelujah vom Flop zum Megahit wurde oder warum die Sängerin der West Side Story sich jahrelang nicht zu erkennen geben durfte. Und wenn ihr die unglaubliche Geschichte von Besame Mucho gehört habt, wird euch der Song garantiert nie wieder abgedroschen vorkommen. Alle Folgen von Interpretationssache findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link gibt's wie immer in den Shownotes.